Jeder hat eine zweite Chance verdient, heißt es in einem Spruch. Seid ihr damit einverstanden? Was denkt ihr? Hat jeder eine zweite Chance verdient? Wie? Mehr als zwei. Aber verdient? Womit haben wir das verdient? Wer von euch hat schon mal eine zweite Chance gebraucht? Einige. Wer hat schon eine zweite Chance bekommen? So gut. In der Schule bei einer Prüfung, hey, die Prüfung wird wiederholt. Eine zweite Chance. Oder in der Lehre, wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast. Oder im Beruf. Oder in einer Beziehung, wo du dich schuldig gemacht hast. Du bekommst eine zweite Chance. Wow. Wie kostbar ist es, eine zweite Chance zu bekommen. Aber eine zweite Chance bekommen, ich weiß das nicht einfach so. Sondern es setzt voraus, dass wir unsere Fehler einsehen und sagen, das war nicht gut, oder? Das war nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Ich finde es so spannend, ich bin kein Fußballfan, aber ich finde es spannend, so beim Fußball, so, kannst du die zweite Folie, bitte? So zu sehen, wie Leute eine zweite Chance bekommen, oder? Immer wieder kommt es beim Fußball vor, dass die einen Foul machen, oder? Was ist ein Foul? Eine regelwidrige Aktion, die mehr oder weniger bewusst gemacht wird, oder? Und was gibt es da für Maßnahmen, um die Fouls einzudämmen? Es gibt eine Verwarnung, es gibt einen Freistoß, je nachdem, für die anderen. Es gibt eine gelbe Karte und irgendwann gibt es die rote Karte, oder? Was denkt ihr, macht das Sinn? Durchaus. Warum gibt es diese Maßnahmen? Damit ein faires Spiel stattfinden kann. Damit die anderen geschützt werden, damit nicht lauter Verletzte da auf dem Feld liegen und vielleicht sogar Tote. Es macht durchaus Sinn, oder? Es sind Schutzmaßnahmen. Es ist ein Schutzkatalog. Und was beim Fußball so einleuchtend ist, ist zum Beispiel in der Familie gar nicht so klar, oder? Was braucht es auch in der Familie so? Ordnungen und Regeln und bei Verstößen Maßnahmen. Und auch in der Gemeindefamilie, braucht es das wirklich? Ich glaube, ja. Und wenn wir den Bibeltext aus Matthäus 18 aus dieser Perspektive anschauen, dann bekommen wir vielleicht ein besseres Verständnis, was Jesus uns hier sagt. Und wisst ihr, was mich hier begeistert? Jesus gibt uns nicht nur eine zweite Chance, sondern sogar drei, mindestens. Drei sicher schon mal, oder? Lasst uns aus dieser Perspektive diesen Text aus Matthäus 18 ab Vers 15 lesen. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist der erste Schritt, den wir angeschaut haben. Der zweite Schritt, hört er aber nicht, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Der zweite Schritt. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte, sagt Jesus hier. Wenn es um Fußball geht, macht es für uns voll Sinn, solche Maßnahmen zu treffen. Aber wenn es um die Gemeinde geht, haben wir recht Mühe damit, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text lest. Wir tun uns irgendwie schwer damit. Wir wollen ja alle lieben und nett zueinander sein. Die Schwachen tragen und ja niemanden richten, oder? Wie passt das zusammen? Mir hat es geholfen, diesen Text aus einer anderen Perspektive zu sehen, und zwar aus Gottes Perspektive. Wenn wir wissen, dass Gott ein liebender, guter und gerechter Vater ist, ist die Frage, was meint er wohl damit, wenn er durch Jesus Christus solche Anweisungen gibt? Was steckt dahinter? Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Diese drei Schritte hier sind nicht drei Drohungen, sind nicht drei Einschüchterungsversuche, sind nicht drei Druckmittel, damit Leute endlich mal einlenken. Nein, sind drei Chancen. Drei Chancen umzukehren, drei Chancen Buße zu tun, drei Chancen Wachstum zu erleben, im Glauben zuzunehmen. Und wenn wir diesen Text aus dieser Perspektive betrachten, dann können wir verstehen, was das Herz Gottes dahinter ist. Er will unser Wachstum, wenn er den Bruder zu mir schickt und die anderen zwei und nachher die ganze Gemeinde, was will er? Mich fertig machen? Meinen Minderwert bestätigen? Nein. Er will, dass ich wachse. Er will, dass ich dazulerne, dass ich weiterkomme. Das ist sein Anliegen. Und der zweite Aspekt ist, Gott als Vater gibt uns nicht einfach Regeln, um uns einzuschränken, sondern um uns, um seine Familie zu schützen. Er hat die ganze Familie in Sicht und er will, dass alle geschützt sind, wie beim Fußball. Und er weiß, Fouls passieren, auch in der Gemeinde, Menschen sündigen. Das ist sehr realistisch, oder? Das Ziel ist nicht, eine sündfreie Gemeinde zu haben, nein. Sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn Fouls passieren? Nicht, wie kriegen wir eine sündfreie Gemeinde, sondern wie können wir jedem Raum zur Umkehr bitten? Das ist die Hauptaussage von Jesus hier. Seine Aussagen hier sind auch Schutzmaßnahmen. Versteht ihr? Und die letzten Sonntage haben wir den ersten Schritt und den zweiten Schritt angeschaut, so die Verwarnung und die gelbe Karte. Und irgendwann kommt es zur roten Karte. Und ja, es ist mühsam. Es ist schwer verständlich. Aber wir müssen verstehen, die Motivation dahinter ist, denjenigen, der gesündigt hat, zu gewinnen. Das ist die Motivation aus Liebe heraus. Und wenn ich zu dir komme und sage, du, es ist mir aufgefallen, in diesem Bereich befindest du dich in Gefahr, dann kannst du sagen, ja, der spinnt. Oder? Er soll zuerst bei sich selber schauen. Oder? Aber wenn zwei oder drei kommen und das Gleiche sagen, kannst du noch sagen, ja, die sind einfach gegen mich, die haben sich jetzt verbündet, oder? Aber wenn eine ganze Gemeinde sagt, hey, wir sehen das im Fall gleich, dann sollte die Tragweite dieser Sünde einem bewusst werden. Das ist die Idee von Jesus, nicht uns bloßzustellen, uns fertig zu machen, sondern dass wir realisieren, hey, es hat wirklich was dran. Ich muss umkehren. Und wenn das einzelne Gespräch nicht erfolgreich ist, das Gespräch zu zweit, zu dritt nicht erfolgreich ist, dann muss es weitergehen. Eine Gemeinde, die schweigt und die alles toleriert, ist nicht einfach lieb und nett, sondern gleichgültig und lieblos schlussendlich. Was macht ein guter Arzt aus? Sagt er mir immer das, was ich hören will? Oder sagt er mir, was ich hören muss? Wenn er mir verschweigt, dass er gerade gemerkt hat, dass Krebs in meinen Zellen ist, dann ist das fahrlässig und lieblos und das geht gar nicht, oder? Und ähnlich sagt Jesus, wir sind ein Leib als Gemeinde und wenn irgend Krebszellen da sind, da müssen wir hinschauen. Wir müssen Maßnahmen treffen. Sünde ist wie Krebs. Es breitet sich einfach aus. Deshalb braucht es null Toleranz. Deshalb sagt Jesus hier im dritten Schritt, hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Die ganze Gemeinde ist involviert hier. Sag nicht, sage es dem Pastor, den Ältesten, der Gemeindeleitung, sondern die ganze Gemeinde. Wir haben alle eine Verantwortung füreinander. Und ich sage euch, es ist im Fall unmühsam, wenn Leute kommen und sagen, hey, du musst dich darum kümmern, weil du der Pastor bist. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern wir sind füreinander verantwortlich. Was heißt es im Hebräer 10? Heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns dem Pastor diese Verantwortung übertragen. Nein, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wann hast du das letzte Mal einen Bruder, eine Schwester im Glauben, die eine Weile nicht mehr gekommen ist, ermahnt, angespornt? Hey, es ist mir aufgefallen, du bist nicht mehr gekommen. Also, der Pastor soll das machen, die Eltern sollen das, wenn überhaupt, oder? Wir getrauen uns sowas von nicht, einander ins Leben hineinzusprechen, aber das ist nicht Liebe, das ist lieblos. Weil das heißt, du bist mir gleichgültig. Ah, der kommt nicht mehr, okay, ist halt so. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Und Gott hat uns in einer Gemeinde hineingestellt, damit wir wachsen können. Wisst ihr, wie Wachstum geschieht? Durch Lehre und Korrektur. Es braucht beides. Ohne geht's gar nicht. Und die Frage ist, lasse ich das zu? Lass ich mir etwas sagen? Wenn Menschen Mitglieder unserer Gemeinde werden wollen, dann spreche ich auch darüber. Wenn du Mitglied geworden bist, sagst du auch damit, ich stelle mich unter der Autorität der Gemeinde und ich lasse mir etwas sagen. Und ich bitte euch, wenn ihr etwas in meinem Leben seht, dann kommt doch. Lass nicht zu, dass ich einfach in der Sünde verharre. Es ist ein Schutz. Die Gemeinde ist ein Schutz für uns. Und all das, was Jesus hier nennt an Anweisungen und Maßnahmen, die gelten, damit wir geschützt werden. Das ist sein Herz dahinter. Das Problem ist nur unser Individualismus und Humanismus, dass wir denken, ich tue mein Leben doch selbst bestimmen. Wer gibt dir überhaupt die Autorität, dich in meinem Leben einzumischen? Oder? Und solange du mit dieser Haltung lebst, wirst du im Glauben nicht wachsen können, denn die Bibel nennt das Auflehnung, Rebellion, das ist Sünde. Beim Fußballspiel ist es normal, dass es einen Schiedsrichter gibt. Aber ich bemitleide sie. In der heutigen Gesellschaft ist das sowas von einem undankbaren Job. Alle wissen es besser, oder? Und er ist der Hinterletzte und er hat ständig die falschen Entscheidungen getroffen und ich weiß es besser und ich habe es besser gesehen, als der paar Meter neben dem Spieler war. Das ist unsere Haltung als Gesellschaft, Auflehnung gegenüber Autoritäten. Und wir müssen nicht staunen, wenn wir nicht weiterkommen. Und hier heißt es, wir als ganze Gemeinde sollen die Verantwortung wahrnehmen. Deshalb sagt Jesus hier weiter, hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Es kommt der Moment, wo man die rote Karte ins Spiel bringt. Ungehorsam und Auflehnung haben Konsequenzen. Was heißt das? Er sei für dich wie ein Heide und wie ein Zöllner. Das war so ein Fachbegriff bei den Rabbiner, bei den jüdischen Rabbinern im ersten Jahrhundert. Das bedeutet so viel wie, hey, die gehören zur Gemeinschaft nicht dazu. Mit denen soll man nichts zu tun haben. Aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Harte Worte, oder? Keine Gemeinschaft pflegen mit ihnen. Behandle die Menschen nicht länger als der Mensch nicht als Bruder, sondern als einen, der nicht dazu gehört. Aber ihr müsst verstehen, das ist ein absoluter Extremfall. Und in den meisten Fällen hoffen wir, dass wir bereit sind, umzukehren vorher. Beim ersten Schritt und beim zweiten Schritt. Aber manchmal geht es nicht anders, als eine rote Karte zu ziehen. Und da ist die ganze Gemeinde gefordert. Nach einem langen Weg des Ringens. Oder wenn wir diese Schritte lesen, denken wir, heute mache ich den ersten Schritt, morgen den zweiten und übermorgen schließe ich dich aus der Gemeinde aus. Nein. Meistens geht es um Monate, vielleicht sogar Jahre, wo wir ringen um die Person. Es ist herausfordernd, aber wichtig. Wir brauchen in der Gemeinde keine Kultur der Sündlosigkeit. Das fordert nur die Scheinheiligkeit und das wollen wir nicht. Sondern eine Kultur der Transparenz, Offenheit und Umkehrbereitschaft. Dass wir aufeinander achten und einander warnen. Wir werden nie perfekte, sündlose Menschen sein, aber wir sollen dahin wachsen, dass wir Menschen werden, die zu ihrem Versagen stehen. Und das sage ich auch zu mir selber, weil das fällt schwer. Unser Versagen einzusehen, ja, ich habe gesündigt. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Danke, dass du mir hilfst. Warum verlangt Jesus eine solche drastische Maßnahme? Es geht um den Sauerteig-Effekt. Habt ihr auch schon mal gehört vom Sauerteig-Effekt? In 1. Korinther 5 lesen wir das davon. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ein wenig Sauerteig breitet sich aus. Den ganzen Teig. Und Jesus hat seine Gemeinde berufen, heilig zu sein. Hat seine Gemeinde berufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und wenn wir da Kompromisse machen, verlieren wir unser Leucht- und Salzkraft in dieser Welt. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Sünde hat einen enormen Ansteckungs- und Verbreitungseffekt. Tönt schon krass, mit jemandem keine Gemeinschaft mehr zu haben, jemanden sogar ausschließen aus der Gemeinschaft. Und da kannst du schnell denken, wer gibt euch das Recht dazu? Spannend, was Jesus hier sagt, weiter. Er gibt der Gemeinde die Legitimität und Autorität zu richten. Das heißt hier, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Was für eine Vollmacht, was für eine Autorität. Und die Frage ist, was ist mit Binden und Lösen gemeint? Wieder so ein rabbinischer Spruch. Und das bedeutet so viel wie verbieten und erlauben. Krass, was wir verbieten auf Erden, soll auch im Himmel verboten sein. Und was wir erlauben auf Erden, soll auch im Himmel erlaubt sein. Das heißt, in Situationen, wo die Bibel nicht klar ist, wo wir nicht genau wissen, wie wir zu beurteilen haben, hat die Gemeinde die Vollmacht von Jesus empfangen, darüber zu urteilen, zu sagen, das ist falsch, das ist richtig, das verbieten wir, das erlauben wir. Eine starke Verantwortung und Autorität zugleich. Auch in 1. Korinther 5, 12 bis 13 ist davon die Rede. Denn was käme ich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Was? Wir haben die Autorität und Verantwortung, einander zu richten? Jesus sagte doch, richtet nicht, damit wir nicht gerichtet werden. Wie passt das zusammen? Wie? Wir überlassen Jesus das Endgericht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber solange wir hier sind in unserem Miteinander, wir haben eine Verantwortung zu richten. Nicht uns zu überheben und von oben herab zu sagen, hey, du bist schlecht und so, sondern Sünde beim Namen zu nennen. Das ist unsere Verantwortung. Das ist eine nicht einfache Verantwortung, die Jesus uns da zumutet. Die Frage ist ja, okay, aber in was für Situationen? Nach langem Ringen und Warnen und gelbe Karte, wann kommt die rote Karte? In was für Situationen? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Es geht vor allem um die Gefährdung der ganzen Gemeinde und wenn der Name Jesus dadurch in Verruf kommt. Unsere Berufung ist, den Namen Jesus in dieser Welt zu ehren und zu erheben, ihm Ehre zu bringen. Und wenn wir uns Christen nennen, aber dem Namen Jesus durch unser Verhalten Schande bereiten, dann ist nicht mehr gut. Wenn die ganze Gemeinde dadurch gefährdet wird, ist nicht mehr gut. Und ich habe ein paar Beispiele gefunden aus den Briefen von Paulus, wo solche Situationen gegeben sind, wo Paulus öffentlich in einem Brief Sachen beim Namen nennt, mit Namen, und von einigen Menschen erfahren wir ihre Namen im Zusammenhang mit dieser Anweisung von Jesus beim allerletzten Schritt bei der roten Karte. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. 1. Korinther 5, 1 bis 2. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, das ist wie Hurerei oder sexuelle, verbotene sexuelle Beziehungen sind damit gemeint, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Klare Worte, Klartext. Statt zu sagen, hey, das geht nicht, was haben die gemacht? Die haben ihre Verantwortung nicht wahrgenommen. Die haben das einfach toleriert. Hurerei, Unzucht in der Gemeinde, das geht gar nicht. Weiter, ein paar weitere Beispiele. Überhaupt hört man eine Folie weiter. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold, also, oder Räuber ist Trunkenbold, das wäre Alkoholiker wahrscheinlich, oder? Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Krasse Worte, oder? Bei jedem von diesen Beispielen ist das die allerletzte Maßnahme, nachdem all die privaten Gespräche stattgefunden haben, wenn es nicht mehr weitergeht. Aber es gibt auch andere Beispiele. Philipper 4, 2 bis 3 muss Paulus zwei Frauen aus der Gemeinde öffentlich ermahnen, weil sie sonst nicht hören wollten. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Paulus schreibt diesen Brief und der soll vor der Gemeinde vorgelesen werden. Schon peinlich, oder? Aber wenn es nicht anders geht. Unstimmigkeiten gefährden die ganze Gemeinde. Oder Römer 16, 7. Und nun möchte ich euch, liebe Brüder, noch einmal vor solchen Leuten warnen, die die Gemeinde spalten und den Glauben anderen erschüttern. Denn sie lehren euch etwas anderes als das, was ihr gelernt habt. Haltet euch von ihnen fern. Klartext. Was lösen diese Aussagen in dir aus? Vielleicht ein mulmiges Gefühl. Vielleicht denkst du, puff. Aber weißt du, Jesus will nicht einfach mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, hey, ich habe dich jetzt ertappt. Sondern all das ist eine Einladung, umzukehren. Du hast eine Chance. Und eine zweite und eine dritte Chance. Kehr um. Heute, gerade am eidgenössischen Tag, Buß- und Bettag, tue Buße. Buße tun heißt meine Schuld einsehen und Vergebung bitten, bekennen und die Vergebung von Jesus annehmen. Kehre um. Jesus will dir Vergebung schenken. Das ist die Botschaft. Deshalb sendet er dir den Bruder. Deshalb sendet er die anderen zwei oder beauftragt sogar die ganze Gemeinde, dich auf deinen blinden Flecken hinzuweisen, weil er dir Vergebung schenken will. Er will dich nicht fertig machen, sondern er will dir eine neue Chance geben. Er ist um dich bekümmert, er macht sich Sorgen um dich. Und wisst ihr, wie Jesus mit Heiden und Zöllnern umgeht? Sie sind bei ihm nicht abgeschrieben, sondern er sucht sie auf, um sie zu gewinnen. Solche Leute brauchen das Evangelium zu hören. Das Evangelium von Jesus Christus, welches besagt, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten. Er ist gestorben, sein Blut ist vergossen am Kreuz, damit wir Vergebung empfangen dürfen, damit wir umkehren können. Aber es ist ein halbes Evangelium, wenn wir Menschen nur dazu aufrufen, sich für Jesus zu entscheiden, ohne ihnen zu sagen, umzukehren. Jesus hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es gehört beides zusammen. Wer seine Schuld bereut und Vergebung bittet und Jesus, zu Jesus umkehrt, der empfängt Vergebung, darf zu Gottes Familie gehören. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, mach es heute. Heute ist der Tag der Buße, der Umkehr zu Jesus. Komm zu Jesus, damit du Vergebung empfängst. Es ist eine Schutzmaßnahme für die Gemeinde, die Jesus uns hier gibt. Und all das soll dazu führen, dass wir zur Besinnung kommen. Es macht schon etwas mit mir, wenn meine Brüder und Schwestern sagen, ich will keine Gemeinschaft mit dir haben, ich toleriere dein Verhalten nicht, oder? Also wenn ich nur das mit Worten höre, oder, denke ich, ja, die spinnen vielleicht. Aber wenn sie keine Gemeinschaft mehr mit mir haben wollen, und nicht nur zwei oder drei, es macht etwas mit mir, das sollte mich zur Besinnung führen, hey, es könnte sein, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist. Durch diese Haltung zeigen wir, dass wir die Sünde nicht einfach billigen. Und bei all dem müssen wir sagen, es passiert eine Trennung bei offener Türe. Die Tür zur Umkehr soll immer offen bleiben. Eine Person kann immer umkehren und wieder dazu kommen. Entscheidend ist nicht, dass die Gemeinde sündenrein ist. Das geht nicht, sondern wie wir mit der Sünde umgehen. Wir wollen offen, transparent damit umgehen und jeder immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr und Vergebung geben. Die Frage ist, lässt du das zu? Lässt du dir etwas sagen? Bist du bereit, dich unter der Autorität der Gemeinde zu stellen und zu sagen, ja, ich erlaube euch, dass ihr in meinem Leben hineinredet, dass ihr mich korrigiert, dass ihr mich wieder auf den rechten Weg bringt, wenn ich auf einen falschen Weg gekommen bin. Lässt du das zu? Oder verharrst du in deinem Individualismus, dass du dein Leben allein selbst bestimmen willst? Wisst ihr, Teil einer solchen Gemeinschaft ist ein Riesengeschenk, ein Privileg. Hören wir, was Jesus hier sagt über diese Gemeinschaft. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Was für eine kraftvolle Gemeinschaft, wenn wir in Einheit zusammenkommen und beten, dann passieren Sachen. Unglaublich. Wenn wir übereinkommen, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, Jesus ist in unserer Mitte und diese Gemeinschaft will Jesus schützen durch diese Maßnahmen. Es steht so vieles auf dem Spiel. Es geht um die Einheit der Gemeinde im Gebet, im Zusammensein, in der Gemeinschaft. Deshalb sagt Jesus, achtet aufeinander. Was für ein Potenzial steckt in unserem Miteinander. Kein Wunder, dass Satan immer wieder diese Gemeinschaft zerstören will, uns durch Sünde auseinanderbringen will. Denn er weiß, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir Jesus in dieser Welt sichtbar machen. Durch unsere Gemeinschaft und Einheit werden die Menschen erkennen, wer Jesus ist. Deshalb lohnt es sich, alles zu geben, um diese Gemeinschaft zu fördern. Indem wir Buße tun, umkehren, uns etwas sagen lassen, damit wir weiterhin Licht und Salz in dieser Welt sein dürfen. Das ist die Botschaft von Jesus. Tut Buße, kehrt von Herzen um zu Gott und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und darum geht es auch beim Abendmahl, wenn wir das Abendmahl nehmen. Diejenigen, die an das Evangelium glauben, die Botschaft von Jesus angenommen haben und gesagt haben, ja, Jesus ist nicht nur mein Retter, sondern auch mein Herr. Ich stelle mich unter seine Autorität, ich tue Buße, ich kehre um. Sind eingeladen, das Abendmahl zu nehmen, wo wir uns erinnern, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, dass er bezahlt hat für unsere Schuld, damit keine Trennung mehr zwischen uns und Gott und zwischen uns auf der horizontalen Ebene mehr ist. Und heute am Dank-, Buß- und Bettag wollen wir Jesus für das Kreuz danken. Für das Kreuz in unserer Fahne, für sein Blut. Wir wollen ihm dafür danken. Und wir wollen uns auch Zeit nehmen, Buße zu tun. Unsere Schuld bekennen, Versöhnung suchen und beten. Beten um Heilung und Einheit für uns, für unsere Gemeinde, für unsere Beziehungen und für unser Land. Seid ihr bereit dazu? Wer kann, lade ich ein, dass wir gemeinsam auf die Knie gehen. Jesus danken, Buße tun und beten. Danke, Jesus Christus, für dein Blut, das vergossen worden ist für uns, damit wir rein werden können, damit wir eine neue Verbindung zum Vater und zueinander haben dürfen. Danke für das Kreuz. Danke für unser Land und für den Bund, den unsere Väter geschlossen haben mit dir im Namen Gottes des Allmächtigen, 12,91. Danke für den Segen, der aus diesem Bund herausgeflossen ist über unserem Land bis heute. Und wir tun Buße. Wir tun Buße und bekennen unsere Schuld, dass wir durch unseren Individualismus und Egoismus und Selbstbezogenheit und Stolz nicht bereit waren, umzukehren und uns etwas sagen zu lassen. Vergib unsere Auflehnung. Wir brauchen dich, Herr. Danke, dass du ein Gott der Vergebung bist. Danke, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist. Und wir wollen Fürbitte tun für uns, für unsere Beziehungen, für unsere Gemeinde, für unser Land. Wir bitten dich um Heilung. Heile du uns. Heile du unsere Beziehungen. Heile du unser Land, damit dein Name, Jesus, geehrt und gepriesen wird in der Schweiz und in der ganzen Welt. Danke, dass du uns so viele Chancen gibst, Jesus, umzukehren zu dir. Danke für den Bruder, für die anderen, die zu mir kommen. Danke für die Gemeinde, dass wir in diesem Schutzrahmen sein dürfen und dass wir aufeinander achten dürfen. Ich danke dir für das Privileg, Teil davon sein zu dürfen. Und ich demütige mich und bin bereit, mir etwas sagen zu lassen. Ich bin bereit, zu meinem Versagen, zu meinen Fehlern zu stehen. Und ich möchte, dass du, Jesus, den Bruder sendest zu mir, um mich auf den blinden Flecken hinzuweisen, damit ich wachsen darf. Ich will wachsen, Jesus. Ich will weiterkommen im Glauben, Herr. Danke, Herr, dass du nicht fertig bist mit uns. Danke, dass du ein Gott der Hoffnung und der Wiederherstellung bist. Und so segnen wir unser Land, dass dein Blut das ganze Land überdeckt und dass dein Kreuz, das weiße Kreuz, wieder im Zentrum von unserem Land steht. Schenk Umkehr, Umkehr zu dir, Herr. Amen.